dahin habe ich gedacht, auch ein Massivbau, der macht nicht solchen Ärger. Das kannst du machen.
Also ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Also wir haben inzwischen eine gute Balance gefunden zwischen dem, was wir leisten wollen und können.
Wir haben Holznägel verwendet, um das Fachwerk zu reparieren. Wir haben mit Seegras gedämmt, wir haben Strohplatten verarbeitet, wir haben überhaupt keinen Bauschaum. Wir haben uns sogar bemüht, gesunde Verkabelungen zu machen, die wenig abstrahlen, die gehen als Stiche an den Betten raus.
Sozusagen aus diesen alten Gleisen wieder ein bisschen raus und gucken, was wir nur Neues machen können. Und das finde ich im Moment eigentlich sehr schön, weil alles gerade offen steht.
Ich wünsche mir, was wünschst du dir jetzt eigentlich? Oh, Liebe. Liebe zum Haus.
Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Heute sind wir mit dem Gutshauspott für euch wieder in einem ganz alten Gutshaus unterwegs. Wir bewegen uns auf alten, knarrenden Dielen, sehen alte Bäume und Holzhäuser. Wir sind zwischen Berlin und Rostock und treffen uns für euch mit Franziska Hesse und Thorsten Dietzel im Gutshaus Linstow.
Hallo und herzlich willkommen im Gutshaus.
Hallo.
Franziska, du bist Mecklenburgerin ursprünglich, aber mit Thorsten zusammen von Berlin nach Linstow gezogen. Das hört sich nach interessanten Stationen in deinem Leben an. Kannst du uns von deinen Linien erzählen?
Es ist nicht ganz so, dass ich von Berlin nach Linstow gezogen bin, sondern damals von Dresden aus, wo ich Kunst studiert habe. Und in dem Zusammenhang habe ich auch Möglichkeiten gesucht, in Mecklenburg Kurse zu veranstalten, weil es mich ganz wahnsinnig wieder aufs Land gezogen hat. Und da habe ich einen Porträtkurs hier im Gutshaus stattfinden lassen mit ein paar Leuten. Und dann bin ich eigentlich schon fast geblieben.
Aber wie der Zufall so will, du bist hier tatsächlich auch in der Gegend groß geworden.
Genau, also ganz nah, also etwa 20 Minuten von hier wohnen tatsächlich auch meine Eltern. Also wir haben da...
Beruflich bist du jetzt bildende Künstlerin?
Ja, das ist mein Abschluss und auch das, was ich mache. Und natürlich hier im Gutshaus.
Also du bist ein ganz wichtiger Bestandteil des Gutshausbetriebes. Franziska ist die gute Seele des Hauses. Franziska kocht, Franziska gestaltet. Und von daher, also ist das nicht nur ein Nebenbei-Job.
Aber man sieht es auch hier im Haus überall, dass Franziska hier drin die Seele verkörpert, auch im Haus.
Ja, das sieht man tatsächlich. Also ihre Bilder hängen hier und es gibt Ausstellungen, die sie auch gemeinsam mit anderen Künstlern macht. Also immer wieder ein Ort der Begegnung. Wir haben gemeinsam Lesungen organisiert, Konzerte. Also geben den Gutshaus etwas mit auf den Weg, wenn es dann eben auch fertig ist, dass man es auch im Betrieb mit Leben erfüllt. Und da ist Franziska ganz groß und ganz wichtig.
Aber du, Thorsten, du bist aus Berlin, aber nicht ganz. Du kommst ursprünglich aus Thüringen, ne?
Ich komme ursprünglich aus Thüringen, da war meine Kindheit. Und dann bin ich nach Berlin gezogen oder wurde mitgenommen nach Berlin, als meine Eltern dorthin zogen. Und dann habe ich 30 Jahre in Berlin gelebt. Und dann kam halt der Moment, wo man sich fragt, ist das alles noch richtig? Sollte das so weitergehen in Berlin? Oder ändert man sein Leben? Es war das erste Kind geboren und... Man dachte, ja, okay, man kann sich ja immer in Berlin an den Spielplätzen treffen. Oder man kann auch gucken, ob man dem Kind auch noch mal was anderes bietet. Und eben unter Umständen das Leben auf dem Land, so wie ich es auch selbst kennengelernt habe bei meinen Großeltern früher. Und die Sehnsucht nach dem Land deckte sich dann auch mit der von Franziska. Und ich habe dann ganz konkret nach Häusern gesucht oder nach Möglichkeiten gesucht. Und die Überlegung war von Anfang an, wie kann ich überhaupt auf dem Land leben? Mein eigentlicher Beruf ist ein technischer Beruf, der hier vielleicht nicht unbedingt anzuwenden gewesen wäre. Und wie kann ich das eben schaffen? Und dann war sehr schnell klar, es muss eine Pension sein, es müsste ein Hotel sein. Also berufen als Bauer loszulegen, fühlte ich mich nicht und es ist auch unendlich viel schwieriger. Und so habe ich also ganz konkret nach Häusern gesucht und immer unter der Prämisse mehr so, naja, wo passt ein Hotel gut rein? Und kenne damit sehr, sehr, sehr viele Häuser. Bei diesem hier war es so, dass wir tatsächlich hier den Berlin-Kopenhagen-Radweg lang gefahren sind, die Gemeinde gefragt haben, ob es zu verkaufen wäre. Und das war es auch. Und wir haben es dann nicht für den symbolischen 1 Euro gekauft, aber wir konnten es kaufen. Und dann haben wir auch sehr lange eine Bank gesucht. Ein Jahr lang, klappte dann auch irgendwann. 3 Jahre gebaut und mit allen möglichen Höhen und Tiefen, die ganz normal sind, die im Bauen also auch jeden Tag passieren, mit kleinen und großen Katastrophen. Und schließlich kam Franziska ins Leben und dann begann auch ein neuer Abschnitt.
Aber hattest du schon mal ein ähnliches Projekt wie dieses hier?
Noch nie. Ich habe mir immer gerne alte Häuser angeguckt, so wie das jeder wahrscheinlich auch tut, der so eine kleine Affinität zu diesen alten Häusern hat. Und dann in allen möglichen Ländern, man ist irgendwo im Urlaub und sieht ein altes Haus, das leer steht. Und so geht es mir auch heute immer noch, wo ich immer denke, ach schade drum und was wäre doch so schön, wenn es erhalten bleiben würde. Und das ist aber nur der eine Teil der Träumerei. Der andere Teil ist dann tatsächlich, dass man, wenn man so ein Haus hat, muss man auch eine konkrete Idee damit haben, wenn man selbst drin wohnen möchte. Dann muss auch das Geld nachher für die Kredite und dergleichen kommen. Oder wenn man es dann als Ferienwohnung ausbaut, auch ein Modell und so weiter. In diesem Fall war es tatsächlich so, da wir auf dem Land leben wollten und gleichzeitig hier uns auch ernähren wollten. In diesem Fall war es also einfach der Blick genau auf diese Art von Häusern nochmal notwendig.
Franziska, hattest du irgendwann mal eine Affinität zu alten Dingen, zu alten Häusern, irgendwie ja, so eine bestimmte Beziehung?
Also es ist schon so, dass ich, bevor ich nach Dresden zum Studium gegangen bin und auch den Führerschein bereits hatte, also in der Lage war, durchs Land zu fahren, tatsächlich mir oft solche Gutsanlagen gesucht habe. Also es gibt ganz, ganz alte Bilder, wo irgendwelche alten Treppenaufgänge oder Ruinen zu sehen sind. Also da hat es mich schon hingezogen und es war auch immer in Kombination mit der Landschaft. Also das habe ich schon auch sehr gesucht, ja.
Wann und wie bist du das erste Mal mit dem Haus hier in Berührung gekommen?
Also tatsächlich sind wir diesen Berlin-Kopenhagen-Radweg lang gefahren und haben es dann gesehen, haben im Park ein Picknick gemacht und gedacht, ja, könnte gut sein. Ist die richtige Größe und ist nicht so groß, dass man es vielleicht nicht schaffen könnte. Es gibt ja unglaublich große Häuser, die dann sehr schnell zum Lebensprojekt werden können. Hut ab, wer das schafft und wer das auch durchhält. Und für mich war von vornherein klar, dass es also nicht viel größer sein darf, weil ich das sonst nicht schaffe.
Franziska, du bist ja hier in der Gegend groß geworden. Kanntest du Linsdow schon?
Nein, also ich kannte nicht sehr viel. Und das ist aber auch relativ typisch, glaube ich, für viele Mecklenburger, die ja also nicht unbedingt losziehen, wandern, sich ihr näheres Umfeld anschauen. Also das ist mir erst in Sachsen begegnet, dass man also wandert zum Beispiel. Das kannte ich gar nicht. Und ich habe das also meinen Eltern, das kannte ich nicht, dass wir wirklich Ausflüge in umliegende Dörfer oder so gemacht hätten. Also wir waren viel in Pilsen, solche Sachen schon. Aber Ortskenntnisse hatte ich jetzt hier gar nicht.
Welchen Eindruck machte denn das Haus, als du das erste Mal davor standest, Thorsten?
Also es war sicherlich nicht wirklich ein Land. Es war so, dass die Gauben waren mit Asbest verkleidet. Es war am Dach, das war so klar, dass man da was machen musste. Die alten Fenster, die wir zum größten Teil sogar erhalten haben, aber tatsächlich waren sie eingeworfen und im Haus selbst war es auch nicht irgendwie nett. Es war so ein alter DDR-Zustand, es war ein Ölsockel, es war irgendwie die alte Nutzung noch zu sehen. Diese Nutzung, die man in der DDR so hatte als Getränkehandel, als Jugendclub, als Gemeindebüro. Es waren all diese Dinge waren zu sehen. Und trotzdem war ich trotzdem optimistisch, weil ich es als Massivbau empfunden hatte und es war denn tatsächlich ein Fachwerk. Aber bis dahin habe ich gedacht, auch ein Massivbau, der macht nicht solchen Ärger, das kannst du machen. Und die Erschütterung, die erste kam tatsächlich, als es dann klar wurde, was alles an so einem Haushalt dranhängt, wenn es vor allem auch ein Fachwerk ist. Und dann sind eben die kaputten Balken und dann sind die kaputten Schwellen, dann sind eben auch Decken, die durchhängen oder irgendwelche Dinge, die dann zutage kommen. Und das war also für den Moment ein Schock, aber ich war ja schon drin. Ich war ja schon dabei. Und ich musste das Haus auch kaufen, bevor ich die gesamte Finanzierung hatte. Und erst dann bekam ich die Finanzierung. Und als ich die Finanzierung hatte, fingen wir an zu bauen und damit war ich schon drin.
Könnt ihr mal das Ensemble, was es ja eigentlich noch ist, für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben? Die ganze Anlage vielleicht beschreiben?
Also das Gutshaus Linstow war ursprünglich eine Sackgasse. Wir, am Ende der Straße hätte das Haus gestanden, heute für die Straße in 50 Meter Entfernung vorbei zum Nachbarort. Man hat das zu DDR-Zeiten halt optimiert. Rechts und links waren Stallanlagen, die sind größtenteils nicht mehr vorhanden, beziehungsweise so verändert, dass sie eben der Nutzung des Bauern also so am besten entgegenkommen. Aber wir haben immer noch unsere schöne Allee, wir haben unseren See in der Nähe, wir haben rechts von uns eine Brennerei, die auch wieder instand gesetzt wird. Wir haben in der Nähe eine sehr schöne Badestelle, wir haben unseren Park und insofern funktioniert das Ensemble noch. Und wir haben sogar eine Schmiede neben uns, die man heute nicht mehr als Schmiede erkennt, die alte Gutschmiede. Aber vielleicht wird das auch mal wieder.
Welchen Eindruck machte das Haus damals für dich, als du deinen Kurs hier hattest?
Ich glaube, ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt. Also es ist eine sehr warme Atmosphäre. Also das liegt schon an den Farben, an dem Holz, was man überall findet. Und es war auch gleichzeitig sehr lebendig. Also hatte nichts Antiquiertes oder Angestaubtes mehr, sondern es war mittlerweile ja mit Leben gefüllt. Hier waren viele Familien mit Kindern, die draußen im Park spielten. Und von daher war es also für das, was ich auch vorhatte, genau der richtige Platz. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt auf Anhieb.
Und du, Thorsten, hast du gleich gute Gefühle gehabt, als du die Substanz gesehen hast und gedacht hast, hier kannst du wirklich was draus machen?
Ja, also was mir total gefällt an dem Haus ist, gerade wenn man es nutzt, es hat so eine Aufteilung, die einer Nutzung sehr entgegenkommt. Im Prinzip ist das ein großes Bauernhaus gewesen. Derer von Linstow, die hier bis 1826 waren, waren immer Landwirte, wenn man so will, hatten ihre 1000 Hektar und hatten dann letztendlich auch mehrere Kinder. Die hatten alle ihre Kinderzimmer. Es gab die Mädchen- und die Jungszimmer. Es gab das Personal, das in kleineren Zimmern untergebracht war. Wohl der Kutscher, es gab ein Kutscherzimmer und die Kaltmamsell oder weiß der Geier was. Von daher war das immer auch Menschen unterzubringen. Auf der anderen Seite gab es einen Büroraum, das Kontor. Und es gab natürlich was Repräsentatives, aber das war nicht so groß. Das war nicht da gemacht wie ein großes Schloss und große Empfänge, sondern wahrscheinlich, um mal so Feiern zu haben. Ein Saal, ein Gartensaal, der dann auch meist nur im Sommer genutzt wurde. Und im Winter aß man in einem kleineren Raum, der einer der wenigen Räume war, die vielleicht beheizt werden konnten. Also es war von vornherein auf eine Nutzung ausgelegt und es war von vornherein eigentlich auch auf eine ökonomische Nutzung ausgelegt. Also es war nichts größer, als es hätte sein müssen und auch nichts kleiner. So haben wir sehr schöne Raumaufteilungen, finde ich jedenfalls. Die Zimmer sind zwischen 15 und 25 Quadratmeter groß und damit lässt sich schon was machen. Und das hat mir sehr gefallen. Gefallen hat mir auch, dass die Flure sehr gerade laufen. Glück gehabt, denn ich kenne auch andere Häuser, wo es nicht so ist, dass die Treppensituationen sehr einfach sind. Also es ist natürlich schön, eine große repräsentative Treppe zu haben. Aber mein Gott, was die am Platz wegnimmt und was die doch auch an Sanierung bedarf. Da war ich froh.
Ja. Also du bist ja jetzt auch schon Teil seit 2006, glaube ich, dieses Hauses und damit auch Teil der Geschichte. Aber die Geschichte von Linstow, vom Gut Linstow, die ist ja bedeutend länger eigentlich, ne?
Ja, wir haben ein bisschen das Pech, dass also Linstow gibt es kaum Unterlagen. Und auch es gibt Gutshausbände und dergleichen und wir kommen recht wenig vor. Mag sein, dass wir einerseits immer an Grenzen liegen. Wir liegen an der Grenze zur Mecklenburgischen Seenplatte, wir liegen an der Grenze zur Mecklenburgischen Schweiz. Und sind damit manchmal so ein bisschen außerhalb des Fokus. Aber Tatsache ist, wir wissen wenig. Wir können das so ein bisschen ableiten vielleicht. Also ich habe euch heute diesen Nagel gezeigt. Der kommt halt aus dem Barock. Entweder hat man eben barocke Bauteile genommen oder es ist eben tatsächlich so alt. Wir können es nur vermuten und es steht so an, dass das Haus, glaube ich, auch schon sehr lange steht und in seiner heutigen Form gerade mal 140 Jahre alt ist. Das heißt also in der äußeren Form. Was hat man da angebaut, was hat man da verlängert oder so. Die Linstow selbst waren hier 800 Jahre, 1281 urkundlich erwähnt und hatten sie schon ein Wappen, das auf die Kreuzzüge zurückging, also vielleicht doch noch ein bisschen früher. Und es gab auch eine Sage dazu. Also jedenfalls sind sie sehr lange schon hier, waren immer Landwirte und haben sich mittlerweile über die ganze Welt verstreut.
Irgendwann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die Linstows hier aus Linstow verschwunden. Wie ging es dann weiter?
Das ging so weiter, also 1826 sind sie verschwunden. Danach wurde es Domäne Das heißt also, der Staat hat sich um die Verpachtung gekümmert und dann gab es verschiedene Eigentümernutzer, also die alle ihre eigene Prägung hier mit reingebracht haben. Also es gibt eine Familie von Fensch, die haben hier draußen die großen Weimutskiefern gepflanzt, haben den Park umgestaltet, haben vielleicht auch die ersten Baumaßnahmen gemacht. 1885 wurde dieses Haus nochmal gründlich überarbeitet und saniert. Vielleicht ist diese Treppensituation einfacher geworden in dieser Zeit. Und 1910 kam das nächste. Und das war dann die Familie von Binkendorf. Das heißt, jede Familie, die dann neu aufgetaucht ist, hat auch dem Haus eine neue Prägung gegeben. So wir auch.
Wie kam es dann zur Entscheidung, dass man etwas aus dem Haus machen kann oder machen möchte? Gab es da diese erste Idee, von der du da gesprochen hast? Oder war da vielleicht auch schon eine Emotion dabei und die Idee, die hat sich dann erst so weiterentwickelt?
Tatsächlich war es so, dass wir diese Idee zuerst hatten und tatsächlich dieses Haus gesehen haben. Und die Emotionen, wenn ich heute durch dieses Haus gehe, ich liebe dieses Haus. Ich habe es damals nicht geliebt. Also es war so, es war ein Haus, es war von äußerlich sehr praktisch. Es war alles gut, es hat mir das alles irgendwie, sagen wir mal, den Weg vereinfacht, also hier anzukommen. Aber wenn ich heute so durchgehe und gerade dann, wenn wenig Gäste da sind oder gar keine und ich gehe so durch diese Gänge und ich sehe dieses warme Licht und ich sehe diese Räume und man kann ein Foto machen, das immer sehr schön ist, dann mag ich dieses Haus. Und ich mag es auch gerade deswegen, weil es von seiner Grundsubstanz ist, es ist aus Lehm, aus Holz. Und außen sind die Klinker. Das sind alles sehr gesunde Baustoffe und wir haben das einfach fortgeführt. Wir haben wieder mit Lehm gebaut. Wir haben Holznägel verwendet, um das Fachwerk zu reparieren. Wir haben mit Seegras gedämmt. Wir haben Strohplatten verarbeitet. Wir haben überhaupt keinen Bauschaum. Wir haben uns sogar bemüht, gesunde Verkabelungen zu machen, die wenig abstrahlen. Die gehen als Stiche an den Betten raus und so weiter. All diese Geschichten, um eben einfach diesen Haus das zu geben, was es eigentlich jetzt heute auch ist. Wenn man hier sich aufgehoben fühlt, dann kann es auch daran liegen, weil dich eigentlich nur schöne Dinge umgeben, also die du vielleicht auch noch nicht mehr siehst, aber die du fühlst.
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann stellt sich ja das 20. Jahrhundert mit seinen vielen gesellschaftlichen Umbrüchen auch immer als ein sehr, sehr problematisches Jahrhundert für solche Häuser heraus und ist ein besonderer Zeitabschnitt. Und die gesellschaftlichen Veränderungen, die hatten natürlich auch auf Linstow Auswirkungen und sind allerdings auch hier im Herrenhaus zu beobachten gewesen.
Ja, unbedingt. Es ist allein mit Ende des Zweiten Weltkrieges war das Gutshaus, also die alten Eigentümer oder Nutzer flohen, klar, und hatten ja auch nichts Gutes zu erwarten wahrscheinlich. Und dann wurde das erstmal hier Kommandantur. Und mit der Kommandantur wurde es dann Flüchtlingsheim, wenn man so will, heute gesagt. Aber hier lebten 70 Menschen im Haus, und zwar 70 Volhynier. Sie mussten ja letztendlich das Gebiet der Sowjetunion oder der Ukraine verlassen und sind dann hier angekommen und mussten auch erstmal untergebracht werden. Letztendlich, viele haben sehr lange hier gewohnt. Viele haben sich aber auch hier im Ort Häuser gebaut. Man kann das noch sehen. Wir haben noch 5, 6 Blockhäuser und haben auch noch ein Museum entsprechend, wo der Leidensweg der Volhynier also auch nochmal sehr gut dargestellt ist. Heute ist da eine Kulturscheune mit einem großen Raum, die man hin und wieder nutzen kann. Und eben oft auch einmal im Jahr das große Volhynier-Treffen und oft auch entsprechend dahingehende Veranstaltungen, Fremdenfeindlichkeit, wie kann man das dagegen tun, Erfahrungen aus der Geschichte. Diese Dinge sind hier im Dorf doch sehr lebendig.
Wollen wir diesen Begriff vielleicht nochmal erklären, Volhynia?
Es gibt ein Gebiet, das heißt Volhynien, und das ist 1800 Kilometer von hier im östlichen Teil der Ukraine. Und dort war in der Zeit des Hitler-Stalin-Pakts, mussten diese Volhynier umsiedeln. Das war wohl Bestandteil des ganzen Vertrages. Mit der Beendigung des Zweiten Weltkriegs wurden diese dann, die Sowjetunion hat sich ethnisch bereinigt und wurden dann letztendlich hier weil sie deutschstämmig waren, mussten sie dann hierher auswandern, wie wahrscheinlich in anderen Gebieten, die Schlesier zum Beispiel in Polen oder eben aus sämtlichen anderen Gebieten wohl, wo eben deutschstämmige Siedler lebten. Und dann sind sie hierher gekommen mit ihren Vorwerken, mit ihren Traditionen, mit ihren auch russischen Traditionen im Prinzip oder mit ihren, sie haben eben hier Blockhäuser gebaut, sie haben spezielle Brunnen gebaut, sie haben spezielle Eiskeller gebaut, sie haben auch spezielle Lebensweisen mitgebracht. Und auch heute wird gerne von den Alten hier erzählt. Es gibt noch einen sehr lebendigen Verein, wo doch noch immerhin einige sehr alte, aktive Mitglieder sind aus der Zeit.
Welche Rolle spielt denn das Gutshaus im Bewusstsein der Bevölkerung heute hier vor Ort?
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also die Dorfbevölkerung gehört nicht unbedingt zu unseren Gästen, was schade ist, weil wir guten Kuchen machen, Kaffee anbieten, auch kochen. Ja, wir haben oft schon überlegt, woran liegt das? Also liegt es an diesen alten Strukturen, die die Bevölkerung so verinnerlicht hat? Also der alte Adel, der nun nicht mehr da ist, den wir aber ja doch irgendwie scheinbar noch repräsentieren. Also es ist so eine Mischung aus Anerkennung und Ehrfurcht, aber auch Abgrenzung. Und wahrscheinlich trägt sogar noch dieses DDR-Erbe weiterhin dazu bei. Also zu DDR-Zeiten war das Haus eben ja genutzt und der Gemeinschaft zugänglich. Das ist es natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt ist es privat. Und also es gehört ihnen ja schon mal etwas zumindest und nun wieder nicht. Es ist in Ordnung. Also wir können alle gut miteinander umgehen. Es ist allerdings nicht so, dass die Leute am Sonntag zum Kaffee zu uns kommen.
Ja, das kommen sie tatsächlich nicht, aber trotzdem wissen sie genau Bescheid. Also sie interessiert das schon. Und ansonsten kommen auch die Leute, und das ist tatsächlich so, wenn sie manchmal in Notlagen sind, kommen sie tatsächlich zu uns. Also bitten uns, dass wir ihnen irgendwie helfen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum Zweiten ist es so, dass sie letztendlich hier immer reinkommen und dann sagen, ja, okay. Also es ist ja schön geworden. Einerseits, ich hatte aber auch gerade am Anfang, als wir öffneten, dann gab es noch so eine Skepsis dahingehend, das sieht ja alles gar nicht so aus. Und was ist ja noch gar nicht fertig? Also, und ich glaube, das ändert sich aber. In den letzten 10 Jahren ist ja sehr viel passiert. Auch was unseren Park angeht oder unsere Grünflächen halt angeht. Wir sind da einerseits gar nicht in der Lage, so was Schickes hinzubringen. Wir haben keine Gärtner und dergleichen. Und das bringt es auch irgendwie nicht. Wir haben einfach nicht das Geld dafür. Zum Zweiten ist es aber auch so, in unserem Park leben 40 Vogelarten. Das sagt ein Ornithologe, der mal da war und hat sie gezählt. Und diese 40 Vogelarten leben auch deswegen, weil wir die Brennnesseln, das Gras, alles so stehen lassen. Wir haben für die Kinder eine Fläche, wo sie langtoben können. Wir haben für sie Spielgeräte geschaffen. Wir sind auch familienorientiert. Wir haben ein Trampolin, ein Spielhaus, ein Schaukeln und das alles aus großen Naturstämmen gezimmert und dergleichen. Also zumindest die Schaukeln. Und wir versuchen dort wirklich die Familien, also dahingehend. Und die Kinder kommen auch mal weinend zurück, weil sie sich mit ihren nackten Füßen an der Brennnessel verbrannt haben, die da eben steht. Und die da auch manchmal zu dicht vielleicht am Kinderspielplatz steht. Aber jedes Mal, wenn wir mähen, dann ist es auch immer so erstmal ein unglaublich großer Aufwand. Das Land rundherum sind fast 2 Hektar, die wir pflegen müssen. Und zum Zweiten ist es eben auch so, jedes Mal, wenn man anfängt zu mähen, wird es laut. Meistens sind ja doch irgendwie Gäste da, die man damit auch gar nicht mit diesem Krach belästigen will. Und jedes Mal, wenn ich anfange zu mähen, geht ein Bodenbrüter hoch. Oder irgendwelche Tiere. Und ich denke, was mache ich hier eigentlich? Warum nehme ich denen das jetzt denn weg? Also mir reicht ja der kleine Weg, mir reicht der kleine Abschnitt. Und ich muss auch nicht jede Stelle des Parks barfuß betreten können. Das ist einfach gar nicht nötig. Also so haben wir unseren Kompromiss gefunden, glaube ich. Und viele Leute erkennen das mittlerweile an. Letztendlich gibt es doch immer mehr Leute, die sagen, was für ein schöner Park.
Wir sind ja vorhin mit dir hier durch das Dorf gelaufen. Wir haben die Badestelle gesehen, wir haben den Park gesehen, die Nebel läuft hier entlang und wir hatten den Eindruck, dass es ein sehr, sehr gepflegter, sauberer Ort ist. Hat sich das dahin entwickelt oder war es von Anfang an ein großer Fokus der Gemeinde?
Also ich glaube, es hat sich tatsächlich, was Linstow angeht, entwickelt. Es ist so, wir sind eine Doppelgemeinde. Es gibt Dubin und es gibt Linstow und es gibt verschiedene kleinere Orte, die noch dazugehören. Und Dubin kommt für mich also immer sehr aufgeräumt daher. Und in Linstow entwickelt sich mittlerweile immer mehr, auch diese Affinität zu schönen Anlagen, würde ich beinahe sagen. Also unsere Badestelle ist sehr schön. Sie wächst auch ein bisschen zu jetzt. Das ist gut, finde ich. Es sieht nicht mehr so ganz steril aus und nicht mehr so wie vom Entwurf runter. Es gibt diese schönen Bootshäuser. Es gibt also dieser wunderbare Linzower See. Man hat auch sehr viele Wege angelegt. Es gibt Sitzbänke. Es gibt Hinweistafeln. Alles ist ja vorhanden, wenn man so will. Vielleicht kann man das eine und andere noch besser machen, aber es ist auf einem guten Weg.
Was waren denn die ersten wesentlichen Entscheidungen? Du bist ja kein Architekt, Du bist Vermessungstechniker, richtig? Wie geht man an so ein Haus ran? Was sind die ersten Schritte?
Ja, ich habe Vermessung studiert, genau, ja. Euphorisch geht man ran. Also es ist natürlich ein ganz großer, aufregender Moment und es gibt diesen wunderbaren Moment, wenn so ein Haus entkernt wird, wenn es alles los hat, wenn es diese ganzen Einbauten los sind, wenn plötzlich alle Räume frei sind, die Fluchten wieder da sind, wenn man endlich das Gefühl hat, jetzt hat man Baufreiheit. Und das ist wunderschön und ich glaube, das sollte man wirklich genießen und dann fängt man an, alles wieder zuzubauen. Und dann wird es doch wieder anders. Man muss in den Räumen dann eine bewusste Prägung geben. Aber das Unbewusste ist in dem Moment so, wenn diese Entkernung gelaufen ist, dann hat man dieses Schöne, dann fühlt man sich dem Haus auch stark verbunden. Erste große Entscheidung waren, welche Statik hat das Haus? Und was folgt daraus? Also ist es gefährdet, ist es nicht gefährdet, braucht es Verstärkung des Fundaments oder ist intern, also in dem eigenen Haus irgendetwas nicht in Ordnung, damit es nicht zusammenfällt. Und das waren die großen Entscheidungen und diese Entscheidung haben wir dann mit einem Statiker zusammen gemacht, der auch unser Architekt war. Sein Bruder ist auch noch Statiker gewesen, also ein sehr gutes Baubüro, das also mittlerweile auch sehr viele Gutshäuser schon saniert hat. Ich glaube, bei euch im Podcast ist auch Belo zum Beispiel. Das ist auch dieser Architekt und es gibt noch viele andere Häuser. Und ich glaube, wir waren sein erstes großes Gutshaus. Er hatte vorher Bauernhäuser, Villen und dergleichen, aber in dieser Dimension auch mit dem Anspruch eines Hotels. Und es sind viele Entscheidungen zu treffen, also Heizung, Verkabelung und dergleichen. Die sind dann ständig zu treffen. Aber es gibt eben einen Architekten an der Seite und der macht das sehr, sehr gut.
Wie bist du denn überhaupt zu den Vorkenntnissen im Umgang zu historischen Häusern gekommen? Hattest du dir bestimmtes Wissen angeeignet?
Ja, ich hatte mir Wissen tatsächlich angeeignet. Es waren gar nicht so viele Bücher, die ich darüber gelesen habe. Eines hieß Baufehler. Das fand ich sehr spannend und die gibt es in drei Bänden. Baufehler in der Sanierung, Baufehler in der Statik, Baufehler. Aber das Eigentliche, was mir die Hauptprägung gegeben hat, war Denkmal sanieren, ein ganz altes Werk aus den 70er, 80er Jahren. Und später noch ein anderes Buch. Ich habe den Titel leider nicht mehr, aber es ging auch da um eine gute Sanierung. Und da wurden zum Beispiel Tipps gegeben, wenn man was abreißt in irgendeinem Raum, dann soll man die Steine nicht gleich alle wegwerfen und runtertragen, sondern erstmal liegen lassen, weil man kann sie ja vielleicht wieder verwenden. Und diese Empfehlung habe ich also immer stark berücksichtigt, also wenn wir hier aufgeräumt haben, was unsere Hauptaufgabe war beim ganzen Bau, dann haben wir immer wieder daran gedacht, was können wir hier noch verwenden, was kann hier bleiben, was braucht man vielleicht noch zum Zumauern oder wie auch immer. Das sind solche Dinge. Und dann mit der Denkmalsanierung, die war sehr stark ökologisch geprägt. Ich habe auch dort letztlich mich leiten lassen und sagen lassen, ja okay, ich möchte kein Haus bauen, das am Ende Sondermüll ist.
Das Stichwort Ökologie spielt eine ganz, ganz große Rolle. Man merkt es auch, wenn man die Räume betritt, dass jetzt nicht irgendwelche Farben aus dem Baumarkt zum Beispiel an den Wänden sind. Was hat es mit den Farben hier auf sich?
Ja, wir benutzen für unsere Wände beispielsweise Kalkaseinfarben, die wir aber auch nicht kaufen, was man auch machen kann, aber relativ teuer. Wir mischen es also selber, da gibt es Rezepte, die kann man ja auch im Internet nachlesen. Also die Farbe besteht aus Kalk, Pigmenten, die wir kaufen und selber anmischen und Quark, der also das Casein liefert. Und damit streichen wir relativ regelmäßig unsere Wände, je nachdem in welcher farblichen Verfassung wir gerade sind. Im Moment ist alles, ich würde sagen, buntes Grau. Also das ist so die Präferenz aktuell. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber so nach und nach streichen wir diese Räume hier im Gutshaus, auch unsere eigenen, in unserem kleinen Bauernhaus, was wir parallel noch saniert haben, in diesen Tönen und mit dieser Farbe. Alle anderen Farben, auch was die Fenster und Türen angeht, sind ökologisch.
Und selbst gemischt, vor allem mit den Türen. Dann nehmen wir einfach eine Farbtube vom Böster mit der Ölfarbe drin, eine Ölfarbe dazu und dann haben wir auch immer genau diese Mischung. Und wir haben hier grüne Erde für unsere Türen genommen. Und ja, vielleicht änderte man das auch wieder, aber es ist letztendlich eine selbst angemixte Farbe.
Aber kannst du nochmal den Prozess schildern, wie ihr die Farben für die Wände anmischt?
Ja, das kann ich gerne machen. Also wir kaufen bei einer großen Farbmühle in Süddeutschland die Pigmente. Die gibt es da in Kilogramm. Da kann man dort anrufen und dann sagt man, man möchte Kalkfarben streichen. Und dann kriegt man eine kalkechte Pigmente und sowieso ungiftige Pigmente. Diese Pigmente werden auch für Restaurationen genommen. Also Die machen sich dann auch immer die Mühe, dann vor Ort also zu gucken, welche Gesteinsarten gibt es. Und dort haben wir jetzt, also weil Franziska gesagt hat, wir haben jetzt so ein Grau, so ein buntes Grau. Das ist teilweise zum Beispiel Umbra und das dann zusammen mit Kalk dann so ein schönes grünliches Grau gibt. Also, und dieses Umbra kommt tatsächlich aus Görlitz. Wir bestellen es dort, weichen das im kalten Wasser ein. Und über Nacht, weil Pigmente verändern sich nochmal, wenn sie feucht sind. Dann nehmen wir Kalk aus dem Baumarkt, und zwar den Weißkalk. Machen Wasser drauf, lassen den tagelang, monatelang stehen, frostfrei. Und schließlich kaufen wir Magerquark. Man kann ihn sicherlich auch aus Milch selber herstellen und mit Zitrone. Aber wir kaufen den Magerquark, lassen ihn abtropfen, dass die Molke rausgeht. Die Molke kann man trinken, wenn man möchte. Ist ja gesund. Und das wird dann dieser Brei vom Kalk, die Pigmente und dieser Quark werden vermischt, 20 Minuten stehen lassen. In dieser Zeit schließt er auf, der Kalk. Und dann ist das so eine schöne klebrige Substanz. Hält etwa 7, 8, 9 Stunden in ihrer Klebekraft. Da wird etwas Wasser dazu geschüttet, so wie man es etwa braucht. Und damit streichen wir. Und im Prinzip kommt man mit einem Liter, ein Anstrich, 5 Quadratmeter etwa. Und vom Preis her ist das so günstig. Also ein Pigment vielleicht nochmal zu sagen, ist vielleicht, das ändert sich immer ein bisschen, aber es kostet vielleicht jetzt ein Kilogramm 15 Euro. Und damit kommt man schon sehr weit. Und Quark kann jeder selber gucken. Und Kalk kann auch jeder gucken, ist auch echt nur ein Euro-Artikel. Ja, und das Gleiche auch mit Lehm. Wir benutzen sehr viel Grubenlehm, wenn wir verputzen oder etwas ausmauern müssen. Der Grubenlehm kommt aus den Gruben hier um die Ecke. Es gibt mehrere Kiesgruben und die haben das als Abfallprodukt. Und dann lässt man sich eben so ein Laster anfahren, 30 Tonnen. Mit der Tonne muss man etwa rechnen, eine Tonne Lehm etwa 9 Euro oder 10 Euro mit Transport. Und mit diesen 30 Tonnen, die einem vor das Haus gekippt werden, und dann nochmal 60, 70 Tonnen Sand, kommt man unfassbar lang. Und wenn man das alles dann doch nicht braucht, dann kann man es auf die Rosen kippen. Und damit ist das schon, oder ewig liegen lassen, oder irgendwie, oder wir haben sehr viele Sandhaufen hier, die von den Kindern als Spielplätze benutzt werden.
Und wir haben eine spezielle Wärme hier in den Räumen.
Ja, wir haben Wandheizung. Wir haben von Anfang an überlegt, welches Heizungssystem. Wir haben an Fußbodenheizung gedacht, aber wir haben auch teilweise Fußbodenheizung in den Bädern. Aber das Problem ist, bei unseren hohen Räumen, die müssten dann immer laufen. Und hier gab es viele Diskussionen auch mit taffen Tischlerfirmen, zum Beispiel in dem Raum, in dem wir sitzen, ob wir die einfach verglasten Fenster so lassen sollten und im Winter gar nicht vermieten. Auch eine schöne Idee irgendwie, dass man das nur für den Sommer macht. Oder wie kriegt man denn so ein großes Haus warm und auch mit diesen hohen Decken und nicht immer der optimalen Wärmeisolierung? Und es war dann sehr schnell klar, dass wir Wandheizung nehmen. Öfen haben wir auch, aber eben Wandheizung. In den Außenwänden sind diese eingebaut und hier haben wir noch wirklich noch Elemente genommen. Inzwischen, wenn wir was bauen und sanieren, machen wir das so, dass wir uns das Verbundrohr kaufen, dass wir es selbst biegen, dass wir 65 Meter jeweils in die Wand reinbringen von diesen Verbundrohren, Vorlauf gegen Rücklauf und schließlich möglichst mit einfachster Technik anschließen. Also einfachster Technik meine ich einfachster Steuerungstechnik. Meistens nur mit einem Thermostat und mit einem entsprechenden Entlüfter und einem Ventil, also oder so ein Regler für den hydraulischen Abgleich, dann auf eine Ringleitung gelegt und dann ist die Sache schon fertig. Also es ist überhaupt kein Hexenwerk. Man kann das natürlich sehr kompliziert machen und sehr kompliziert reden, aber wir haben versucht, hier wirklich einfache Methoden zu finden oder einfache Lösungen.
Und Franziska, du in der Küche hast unglaublich viele Gläser zu stehen. Du bist total naturverbunden, hast da wahrscheinlich auch ein eigenes Konzept gefunden.
Ja, mittlerweile schon. Also wir haben jahrelang auch unterschiedliche Köche beschäftigt. Aber es gab immer eine Diskrepanz zwischen dem, was wir dann auf dem Teller vorgefunden haben und dem, was wir vielleicht selber gerne essen. Oder wir sind eben dann auch wohl sehr kritisch. Aber ich hatte auch Lust. Also ich habe bis dahin die Kuchen gebacken für unser Kaffee und dann mich entschlossen, das Ganze Kochen zu übernehmen. Und ja, da habe ich einen großen Gefallen dran gefunden. Also ich habe wahnsinnig viele Kochbücher gelesen und ganz viel ausprobiert. Und mir ging es wirklich sehr darum, Geschmäcker zu finden, die meinetwegen zu den Jahreszeiten zum Beispiel passen. Oder ich suche mir ein Thema, ich gehe in den Wald und überlege, heute mache ich ein Essen, das nach Wald schmeckt. Also irgendwie Dinge, die ein bisschen moosig schmecken, erdig schmecken. Also was weiß ich, rote Beete, Salbe, was passt da zusammen? Also es wäre sehr intuitiv, das Kochen. Und mittlerweile bewirtschafte ich selber einen großen Garten. Wir haben Hühner und was da so entsteht, hat natürlich auch einen ganz besonderen Wert. Und das möchte ich auch konservieren auf eine gewisse Art. Also Geschmäcker auch intensivieren. Und jetzt probiere ich ganz viel aus. Also ich fermentiere, ich mache Öle. Wir trocknen sehr viel, wir legen viel ein. Und letztlich ist die Idee dabei auch, vielleicht Geschmäcker zu schaffen, die man also auch über unsere eigene Küche hinaus in die Welt bringen kann. Also jetzt geht über kleine Marmeladen, Chutneys, sowas, was wir hier schon gerne immer mal mitgeben oder den Gästen verkaufen. Darüber hinaus Konzepte zu entwickeln, die man Restaurants zum Beispiel anbietet, indem man sagt, ich mache jetzt eingelegten Fenchel oder eingelegte Fenchelsaat zum Beispiel. Das kann natürlich niemand leisten, der jetzt in Berlin eine Gastronomie hat und den das interessiert. Der weiß dann, er könnte zum Beispiel auf uns zukommen. Also es sind so langfristige Ideen, die wir haben. Also kulinarische kleine Spezialitäten zu schaffen.
Genau, in der Corona-Zeit haben wir halt überlegt, was kann auch an Weiterentwicklungen kommen. Und da war dann der Gedanke, also lass uns doch viel mehr Produkte für das Gutshaus schaffen, die wir dann auch da verarbeiten können. Und lass uns auch viel mehr Produkte schaffen, die wir in Zukunft vielleicht auch weiter vermarkten können außerhalb des Gutshauses. Und deswegen ist das so gekommen mit dem eingelegten Fenchel oder mit dem Koriandersamen, der dann nochmal fermentiert, dann getrocknet wird und so weiter. Also viele kleine, schöne Ideen.
Genau, schwarzer Knoblauch, den wir selber machen, der also über mehrere Wochen, also anderthalb Monate, um genau zu sein, bei 40 Grad im Ofen fermentiert, dann ganz schwarz wird und also eine ganz ausgesprochene Spezialität darstellt. Also solche Sachen machen wir unheimlich gerne. Und
kommen wir nochmal zurück zum Haus. Welche Herausforderungen gab es denn hier speziell in der Instandsetzung des Hauses?
Wir hatten immer wieder Momente, und die gibt es, glaube ich, bei jedem Hausbau, wo etwas nach einer Lösung schreit, aber die Lösung nicht so leicht da ist. Also es ist zum Beispiel beim Dachdecken. Die Dachdecker sagen, der Ziegel, den wir ausgesucht haben, der klappt nicht. Es sind so starke Bewegungen im Dach. Entweder müssen die Zimmermänner alles so bauen, dass es wieder glatt aussieht. Das wollen wir aber nicht. Wir haben ein sehr bewegtes Dach tatsächlich. Und es ist auch schön, so ein bewegtes Dach zu haben. Und dann hat natürlich also die Dachdeckerfirma auch sofort eine Lösung, die dann aber so aussieht, dass man nicht so glücklich damit ist. Und so muss man dann innerhalb weniger Tage einen neuen Ziegel, neuen Lieferanten und dergleichen finden. Und es muss dann wirklich in Zusammenarbeit mit dem Architekten, mit dem Baustofflieferanten. Solche Sachen gibt es.
Da würde ich gleich die Frage anschließen. Gibt es denn Momente, wo du sagst, diese Entscheidung, die würdest du heute anders treffen oder die würdest du nochmal genauso machen, wie du es damals gemacht hast?
Naja, wir haben damals vor allem sehr viele Heizsysteme ausprobiert. Wir haben einen Holzvergaser, der ist gut, das soll auch so bleiben. Wir haben eine Solarkollektoren, die sind auch sicherlich sinnvoll und gerade jetzt auch heute. Wir haben einen wassergeführten Kamin und wir haben eine Brennwerttherme noch, um gegebenenfalls eine Lücke zu füllen. Tatsächlich ist denn so, dass der Holzvergaser läuft und die Solaranlage im Prinzip ausschaltet, weil der Tank wird heiß, die Solaranlage kriegt das Signal, der Tank ist heiß, ich laufe jetzt nicht. Und umgekehrt schaltet man den Holzvergaser nicht an, hat man kein heißes Wasser, weil die Solaranlage nicht so früh heißes Wasser liefert für das Duschen und so weiter. Also es gibt doch viele Dinge, die dann am Ende gegeneinander arbeiten und nur komplizierte Technik erfordern. Alleine der wassergeführte Kamin, der auch immer wieder austestet, wie heiß ist denn der Tank. Und wenn der dann heiß ist, kriegt der Kamin dann seine Wärme nicht weg. Dann hat man einen Kamin, den man eigentlich gar nicht befeuern kann, weil unter Umständen das alles nicht passt. Also ich würde das heute sehr viel einfacher machen. Und diese Sache der Heizungstechnik ist, glaube ich, einer der großen Probleme, wenn irgendwo heute ein Haus gebaut wird oder gar saniert wird. Also das braucht richtig, richtig viel Krebs.
Gab es hier besondere Entdeckungen, irgendwas Ungeahntes?
Dieses Haus war so ausgeraubt. Das war Kommandantur 3 Jahre. Und danach lebten hier alle möglichen Leute. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Eine der alten Eigentümerinnen oder eine Enkelin dieser alten Eigentümerin sagte, hier sei noch ein Schatz vergraben. Ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass wenn es denn tatsächlich so gewesen wäre, dann ist er inzwischen schon gefunden worden.
Aber es gibt eine wunderschöne barocke Tür, deren Herkunft eigentlich ein bisschen Fragen aufwirft, weil das Haus ja eigentlich viel jünger ist, jedenfalls von seinem äußeren Erscheinungsbild.
Ja, diese barocke Tür war immer an Ort und Stelle. Die war eingemauert und dadurch auch letztendlich gab es wohl keinen Grund, die dann zu entfernen. Man hat sie einfach so belassen. Eine Seite war zugemauert und das Zimmer eine andere Nutzung zugeführt. Und so war das wahrscheinlich bei anderen Zimmern nicht. Da hat man dann eben auch mal Türen ausgehängt, hat das komplett zugemauert. Und dergleichen diese barocke Tür ist erhalten. Es gibt auch noch ein paar barocke Paneele. Die können wir aber nicht sanieren restaurieren, weil wir dafür gar keine Kapazitäten haben. Wir haben sie auf dem Dachboden stehen und wüssten nicht, wie. Da braucht es wirklich jemanden, der auch Geld in die Hand nimmt, um das wieder zu machen. Und dann ist die Frage, warum? Die barocke Tür ist ja sehr schön und sie fügt sich auch insgesamt mit den anderen Türen ein. Es ist jetzt gar nicht störend und die anderen Türen stören auch nicht. Also es ist alt und neu, ist aufeinander gekommen, wobei die neuen Türen rundherum auch nicht wirklich neu sind, sondern auch über 100 Jahre alt. Deshalb geht das eigentlich, kann das so bleiben.
Was denkt ihr, was euch antreibt, dieses Haus instand zu setzen oder instand zu halten?
Wir wollen hier leben, wir wollen hier arbeiten und dieses Haus wurde saniert. Und dann ist man ein paar Jahre sehr glücklich und dann gibt es natürlich die ersten Dinge, die dann kommen. Also das Haus setzt sich, wir mussten damals 130 Meter Schwellen austauschen. Und das haben wir mit Eichenschwellen gemacht, mussten auch teilweise Eichenholz verbauen, weil wir Schwämme hatten und dann war das die beste Antwort auf so einen Hausschwamm, dort eben mit Eiche zu erneuern. Problem ist aber gewesen, auch schon damals gewesen, dass man überhaupt keine trockene Eiche bekam. Das heißt, wir haben sie halbfeucht eingebaut. Sie trocknet, sie schwindet und damit setzt sich das Haus. Es entstehen Risse, es entstehen neue Überraschungen. Auch das muss im Prinzip praktisch geguckt werden, ob das jetzt irgendeine Auswirkung hat. Und zum anderen muss man eben auch die Risse irgendwann mal wieder anfassen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist auch, wir haben Holzfenster. Das sind teilweise die Originalholzfenster. Wir haben sie damals versucht zu trocknen, als wir sie gestrichen haben. Vielleicht waren sie nicht hundertprozentig trocken. Auf jeden Fall ist jetzt nach 15 Jahren bei einigen Fenstern der neue Anstrich dran. Solche Dinge müssen gemacht werden. Wir müssen mal wieder die Fugen durchgehen. Ne? Das hattest du mich darauf, dass man einfach auch die Mauerfugen jetzt mal wieder macht. Wir müssen neue Fliesen machen. Und man bekommt auch durch die Setzung manchmal sehr schöne Überraschungen bei uns. Wir haben teilweise Vorwandinstallationen, die biegen sich wie so ein kleiner Flitzbogen, weil eine Wand setzt sich, die andere bleibt stehen. Und dann hat man so eine richtige Beule. Und wenn man hier in dem Raum ist, dann ist übrigens auch so eine Beule da bei dem Lichtschalter. Da ist, man könnte dem nachgehen, da braucht man es nicht, aber da, wo sich tatsächlich aktive Setzungen sind, da muss man einfach mal schauen, was das für Auswirkungen haben könnte.
Ja, und abgesehen also von den Sachen, die das Haus selbst vorgibt, wo wir immer wieder ran müssen, ist natürlich auch so, dass das Haus uns persönlich ja auch viele Möglichkeiten gibt, nämlich also zu zeigen, was wir gerne machen, also unsere Möbel, die wir sammeln, die Kunst, die ich mache, die vielen Gäste, die wir hier haben, die natürlich auch eine Bereicherung darstellen. Und also das ist natürlich auch immer Motivation, das weiterzumachen.
Ihr habt sehr eng auch mit dem Denkmalschutz zusammengearbeitet. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Behörden? Es gibt ja nicht nur den Denkmalschutz, sondern auch wahrscheinlich noch den Brandschutz. Wir haben ja hier ein halb öffentliches Haus sozusagen, weil wir ja hier Gäste haben. Wie geht ihr damit um?
Bei uns war es so, dass der Denkmalschutz uns sehr unterstützt hat. Also nicht finanziell, in keiner Hand, hier ist kein Euro des Denkmalschutzes drin, aber immer wieder doch mit Ratschlägen oder mit, also er fasste dann auch irgendwann Vertrauen, er hat gesehen, wie wir sanieren. Er hatte wahrscheinlich auch zum Architekten Vertrauen. Und dann konnten wir den Denkmalschutz auch um das eine oder andere bitten, wo er uns dann wirklich unterstützt hat. Und alle anderen, das muss natürlich, die Erfahrung muss jeder selbst machen, mit welcher Behörde er gut zusammenkommt. Die Behörden sind ja nicht unbedingt feindlich. Also sie haben sicherlich Erfahrungen gemacht, die sind negativ gewesen. Es gab sicherlich auch Häuser, wo vielleicht der Bauherr also sich über alle Vorgaben hinweggesetzt hat. Und das macht die behördlichen Seiten dann auch wirklich empfindlich. Aber sofern sie dann am Vertrauen gefasst haben, ist es eigentlich ein gutes Zusammenarbeiten mit ihnen.
Welche Herausforderungen stehen aktuell noch an?
Die Mühlen der Ebenen. Das heißt tatsächlich, die Kinder unserer Stammgäste werden älter und die sagen jetzt, 10 Jahre Linstow, jetzt könnte auch mal was anderes kommen. Und wir müssen das ausgleichen, wir müssen uns also neu um Gäste, um neues Klientel. Wir haben jahrelang nicht sehr viel geworben. Wir müssen tatsächlich da präsenter werden, wir müssen mehr tun. Wir sind immer noch gut ausgelastet, aber wir sind auch sehr feinfühlig, was das angeht. Und merken auch, es gibt unfassbar schöne Häuser, die inzwischen dazugekommen sind, wo wir auch Hut ab, die sind toll. Die können wirklich eine echte Konkurrenz zu uns sein. Und wir müssen das auch ein bisschen ausgleichen. Also wir müssen uns vielleicht auch neu erfinden, müssen neue Ideen hier reinbringen. Diese Dinge, die stehen an.
Da würde sich eigentlich meine nächste Frage schon anschließen. Es werden ja Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Welche Gäste sind hier insbesondere willkommen oder welche Gäste fühlen sich hier besonders wohl?
Das ist sehr unterschiedlich. Also es sind lange in erster Linie Familien mit Kindern, mit kleineren Kindern, weil der Park einfach so viele Möglichkeiten bietet, zu spielen, zu toben, auch der See in unmittelbarer Nähe. Wir haben ältere Paare, also im Grunde gibt es da gar keine, also von uns aus keine Einschränkung und auch keine Präferenz. Und es vermischt sich eigentlich sehr gut.
Es ist aber schon so, dass es einen gewissen Filter auch gibt. Wir haben keine TV-Geräte, also das ist schon unter Umständen ein Filter. Und wir sind natürlich in der Beurteilung immer unterschiedlich. Mal sind wir sehr rustikal für andere, manchmal sind wir toll im Design. Und je nachdem, wie die Leute halt geprägt sind, tatsächlich ist es so, dass wir versucht haben, immer unseren eigenen Stil zu haben. Und wir freuen uns immer über die Gäste, wenn sie sagen, toll, ich erkenne diesen Stil. Ein Bad ist nicht bis zur Decke gefliest, aber dafür sind die einzelnen Komponenten im Bad oft sehr hochwertig, also wer das erkennt. Wir haben zum Beispiel sehr viel alters- und behindertengerecht gemacht. Wir haben auf Schreibtische in den Zimmern verzichtet, die unter Umständen ja sowieso nicht genutzt werden. Und wenn jemand ein Tischchen haben möchte, dann stellen wir ihm das gerne rein. Aber wir versuchen möglichst diese Zimmer nicht vollzustellen, sondern eher so eine Entspannung der Sinne.
Wir haben sehr viele Stammgäste, die über Jahre bereits kommen, also die Ältesten über 10 Jahre mittlerweile, mehrmals im Jahr sogar. Da gibt es einige Familien, die wir ganz regelmäßig sehen, die mittlerweile Freunde geworden sind. Also das ist sehr schön.
Was gibt es denn bei euch in Linstow zu erleben? Wie kann man nicht nur das Haus erleben, sondern den ganzen Ort?
Es gibt hier im Hinterland sehr viel Angebot. Wir müssen ja die Ostsee ausgleichen. Klar ist die Ostsee nicht weit weg. Es ist nur eine Dreiviertelstunde Fahrt und dann ist man schon am Strand. Aber andererseits ist es eben auch so, dass man sich hier schon sehr viel Gedanken gemacht hat, was man Kindern zum Beispiel bieten kann, wenn man dabei bleibt. Es gibt den Wildpark, es gibt das Wiesentgehege, es gibt den Bärenwald, es gibt Dresientouren, es gibt das Agrarhistorische Museum. Du kannst mich unterbrechen. Das kann ewig jetzt so weitergehen. Es ist unglaublich viel. Das ist die eine Sache. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, im Sommer zu baden. Und im Herbst, jetzt um diese Zeit, hat man auch irgendwie so langsam das Gefühl der Ruhe, wenn man jetzt hierher kommt, für Spaziergänge, für Wanderungen, für Pilze suchen, für Erntezeit. Wir haben auch angedacht, im nächsten Jahr hier mal ein Mostmobil hinzustellen und die Gäste einzuladen zur Ernte. Also hier gibt es sehr viele Apfelalleen in der Nähe und die könnten ja dann einfach kommen und das ernten und dann hier auch ihren eigenen Saft machen lassen. Also solche Dinge überlegen wir und gehen wir auch an. Und im Winter ist es eben die totale Ruhe. Wir sind im Winter nicht durchgehend geöffnet, aber versuchen das auf verschiedene Wochenenden zu legen, dass dann es sich lohnt auch zu heizen, dass die Leute dann am Kamin sitzen können. Eine Sauna selbst haben wir nicht, aber es gibt eine in der Nähe. Und so könnte man hier eben auch mal zur Ruhe kommen. Und im Frühjahr ist es sowieso hier am schönsten.
Nun geht ja hier in der Region auch der Fahrradfernweg Berlin-Kopenhagen vorbei. Welche Rolle spielt denn der Fahrradtourismus hier?
Also der Fahrradtourismus ist für uns, was so das tägliche Geschäft angeht, relativ wichtig. Also das sind oft ja vorbeifahrende Menschen, die also unterwegs einfach gerne einen Kaffee und einen Kuchen möchten, und da sind sie dann eben bei uns richtig und halten an, aber auch so eine Nachtunterkunft.
Und so gibt es doch relativ viele, die dann immer wieder kommen oder sagen, da möchte ich Urlaub machen oder ich möchte da nicht, also irgendwas organisieren, da möchte ich wiederkommen. Und der Fahrradweg Berlin-Kopenhagen führt ja unmittelbar am Haus vorbei.
Habt ihr hier einen Lieblingsplatz?
Ja, der Eingangsbereich mit dem großen Ofen.
Ja, auch beliebtes Fotomotiv bei unseren Gästen tatsächlich.
Ja.
Am großen Ofen, auf dem großen grünen Sofa.
Wenn Hochzeiten sind und dergleichen, da sitzt immer das Brautpaar und lässt sich dann ablichten.
Was bedeutet es für euch beide, ein Teil des Denkmals zu sein und die Liste seiner Bewohner vorzuschreiben?
Ach na ja, ob nun Denkmal oder nicht, das ist, wie gesagt, es steckt ja kein Euro des Denkmals hier drin. Letztendlich mag ich das Haus, ich mag die Form des Hauses. Und wenn wir so gebaut haben, traditionell gebaut haben, dann eben auch meistens deswegen, weil ich glaube, dass die Altvorderen sehr viel Gutes schon kannten und auch umgesetzt haben. Von daher ist das, dieses Haus ist jetzt von uns erhalten und wird von uns jetzt auch fortgeführt. Ob unsere Kinder das mal übernehmen, wissen wir nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Und ihr habt 5 davon?
Wir haben 5 Kinder und ich glaube nicht, dass eines davon den Finger hebt und sagt, das will ich. Und das macht auch nichts. Das macht auch nichts. Also letztlich, man muss dann auch loslassen können.
Wenn ihr jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Ratschlag geben würdet, welchen Tipp hättet ihr für denjenigen?
Das ist schwer. Ich habe dieses Haus begonnen, weil ich weil ich geglaubt habe, ich weiß sehr viel durch dieses Lesen der Baubücher und im Grunde genommen keine Ahnung hatte. Hätte ich gewusst, was da alles auf mich zukommt, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Also von daher, ich könnte jedem den Tipp geben, fragt die anderen, fragt eure Mitstreiter, fragt die anderen Gutshausbesitzer, Bauernhausbesitzer, sonst irgendwie, was habt ihr für Ratschläge für uns? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Fragt uns. Und man ist natürlich oft, und das erleben wir oft, dass ein Haus gekauft wird, also nicht nur ein Gutshaus oder so, und dass es dann jahrelang eben gar nicht mehr vorwärts geht, weil eben man möchte es haben, es ist sehr schön, aber man hat ja gar nicht die Kapazität dafür. Und vielleicht sollte man das auch ein bisschen mitbedenken.
Aber es geht dann wahrscheinlich in die Richtung Netzwerk.
Unbedingt, Netzwerk. Es gibt verschiedene Vereine, in denen man auch drin ist. Und auch unabhängig dieser Vereine ist es ja oft so, dass viele Gutshauseigentümer, Betreiber oder Fahrhäuser oder aus diesem Umfeld, meinetwegen der Vermietung, der Gastronomie, des Betreibens als Wohnhaus oder sonst wie miteinander verkoppelt sind und sich auch immer wieder mal gerne treffen. Uns ging es immer so, dass wir auch zu anderen Häusern kommen können und sagen können, ja, wir sind von Linstow, dürfen wir mal schauen, dass man dann so vor den Austausch gerät und es war immer die Tür offen und umgekehrt. Viele, viele waren auch hier und haben sich Ratschläge schon eingeholt.
Was braucht es denn, so ein Haus zu erhalten?
Oh, Liebe. Liebe zum Haus. Man darf nicht aufgeben. Man darf es nicht laufen lassen. Auch wenn es heutzutage sehr schwer ist, Handwerker zu bekommen. Aber ich hoffe, dass sich das auch wieder gibt. Und man muss dann halt sehr viel selbst machen. Aber dann macht man es auch. Und man kann nicht alles schaffen, aber das Wichtigste machen wir. Und das braucht es.
Wie seht ihr oder wie wünscht ihr euch eure Zukunft mit dem Haus?
Ich wünsche mir, was wünschst du dir denn eigentlich?
Also ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Also wir haben inzwischen eine gute Balance gefunden zwischen dem, was wir leisten wollen und können. Also es gab auch andere Zeiten, sind wir sehr an unsere Grenzen gegangen und damit verliert man ein bisschen die Beziehung zum Haus, weil es wirklich nur noch eine Arbeitsstätte ist. Und mit Corona, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, haben wir wieder mehr Abstand zwischen uns gelassen und damit aber auch wieder eine größere Verbindung gefunden. Also wir gehen wieder mit Eifer und mit Lust an die Arbeit und haben auch wieder Ideen und sozusagen aus diesen alten Gleisen wieder ein bisschen raus und gucken, was wir nun Neues machen können. Und das finde ich im Moment eigentlich sehr schön, weil alles gerade offen steht. Wir haben keine feste Schiene, die wir fahren, sondern wir sind jederzeit bereit, auch Dinge zu verändern. Und das ist der Antrieb.
Ja, sehe ich auch so. Also es macht wieder Spaß. Und dieses Haus fordert viel Zeit. Wir können ihm nicht alle Zeit geben, aber doch immer mehr mit immer mehr Spaß wieder.
Nun ist der Untertitel unseres Podcasts ja zwischen Ideal und Wirklichkeit. Und die letzte Frage, entspricht denn das, was ihr geschaffen habt, auch dem, was ihr euch ursprünglich vielleicht mal vorgestellt habt? Oder wie lebt es sich zwischen Ideal auf der einen Seite und der Wirklichkeit auf der anderen Seite?
Also ich kann es ja, was das Bauen selber angeht, nicht für das Haus hier beurteilen. Ich kann es aber für unser kleines Bauernhaus stellvertretend vielleicht sagen, dass tatsächlich so, wie Thorsten es vorhin auch gesagt hat, wenn man das Haus einmal völlig entkernt und befreit von dieser ganzen Altlast, dass dann eigentlich erst die Ideen entstehen. Also es war jetzt nicht so, dass wir das Haus vorher, und ich glaube, mit dem Gutshaus ist es ähnlich, schon in einem Profil gesehen haben oder ganz, ganz konkrete Einrichtungsvorschläge im Kopf oder Farben. Sowas entsteht tatsächlich in dem Moment, wo es erstmal ganz frei ist von dem Alten. Und ich denke, dass es hier ähnlich war.
Ja, selbst die Nutzung ergibt sich erst im Bauen. Teilweise. Man hat seinen Plan, man hat ihn auch irgendwo abgegeben, aber tatsächlich ändert sich dann noch einiges. Und das ist dieser Abgleich zwischen der unmittelbaren Wirklichkeit und der unmittelbaren Vorstellung, wenn es langfristig gemeint ist. Es war ja so, dass wir hier leben wollten und wir leben hier. Und das haben wir geschafft und wir wollen auch nicht weg. Wir sind mit dem Dorf so weit in Verbindung, das ist so ein Auf und Ab und das ist aber sehr nett und das treibt uns weder hin noch weg. Das ist einfach so ein Miteinander und so ein Kooperieren. Also es gibt keine Themen, warum wir hier weg sollten. Also von daher passt das mit dem Ideal. Und zum Zweiten, was das Haus selbst angeht, es hätte sich mit einigen Schäden, die jetzt so langsam kommen, noch ein bisschen Zeit lassen können. Aber so ist es eben. Ich habe gedacht, ich habe ein paar Jahre länger Ruhe.
Mir macht es immer an dieser Stelle ganz besonders Freude, vielleicht auf die Webseite von uns zu verweisen. Da werden wir einiges an Bildmaterial hinterlegen und auch zeigen, dass es hier nicht nur warmes Grau gibt, sondern auch einiges deiner Werke zu sehen sind. Kannst du vielleicht zu deiner Kunst noch mal ganz kurz was sagen? Sie füllt ja hier jeden Flur, jeden Raum.
Also ich arbeite ja mittlerweile fast nur noch grafisch. Also ich habe früher viel farbig gearbeitet. Das passiert inzwischen eigentlich kaum. Und wenn, dann sind es, wie eben auch hier die Töne an den Wänden, ja, farbige Grautöne. Also die Farbe ist immer abgeschwächt. Also sie ist nie plakativ, sie ist nie laut. Und von daher ist das, was jetzt an den Wänden, also sowohl vor als auf dem Bild und dahinter passiert, also sehr stimmig. Meine Arbeit ist wiederum auch sehr, sehr belebt. Also der Duktus in den Zeichnungen ist sehr geprägt auch von Mecklenburg und seinen Linien und dem Wind. Und ich glaube, der bringt auf diese ruhigen Flächen auch nochmal eine Lebendigkeit und funktioniert sehr schön.
Wie viele Ferienwohnungen habt ihr hier?
Wir haben 4 Ferienwohnungen, 7 Zimmer und ein Ferienhaus, den Karten. In dem Karten haben wir selbst auch mal gewohnt. Und es macht unglaublich Spaß, durch Mecklenburg zu fahren. Also diese Linien, die Franziska in ihren Bildern versucht auch einzufangen oder die sie auch geprägt haben. Diese Schwünge, diese kleinen Hügel, die sich so in Senken wiederfinden und so weiter. Das ist einfach so schön, dieses Licht, diese verschiedenen Grüntöne und diese im Winter, diese abgeernteten Felder, dieser freie Blick, das ist, glaube ich, in der Kunst von Franziska, das findet sich wieder. Und dieser Strich ist, also wenn ich was dazu sagen darf, er ist sicher und schwungvoll. Und das ist hier auch, diese Landschaft ist sicher und schwungvoll.
Ja, und nicht nur die ist sicher und schwungvoll, sondern wer sich hier mal ein Bild von den farbigen Grautönen machen möchte, der ist hier herzlich willkommen im Gutshaus Linstow. Wir packen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer alle Informationen in unsere Shownotes. Da findet ihr auch den Link zu der Kunst und vielleicht auch einen Buchungslink zu den Ferienwohnungen. Wir bedanken uns recht herzlich hier aus dem Gutshaus Linstow.
Schön, dass ihr da wart. Danke.
Vielen Dank auch.
Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshaus-Pod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshaus-Pod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.